Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Andreas.
Wer in Berlin der 1920er Jahre täglich eine oder mehrere Tageszeitungen las, war nicht nur über die Entwicklung vor der Haustür und im nahen europäischen Ausland detailliert unterrichtet, sondern wusste auch aus erster Hand, was sich in Nord- und in Südamerika, in China oder in Japan so abspielte. Ein Netz von gut informierten und emsig telegrafierenden Korrespondenten machte dies auch damals schon möglich. Anders verhielt sich die Sache mit Indien. Nur äußerst spärlich waren die Nachrichten aus diesem größten Land des British Empire, was unseren heutigen Artikel aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 8. Juli 1923 zu einer kostbaren Ausnahme macht. Ein Autor namens Kober verfügt offensichtlich über profunde Kenntnisse der jüngsten Entwicklungen auf dem indischen Subkontinent seit dem Weltkrieg und macht sein Publikum möglicherweise erstmals mit einem Namen vertraut, der für die weitere Geschichte der Dekolonisation von allergrößter Bedeutung werden sollte: Gandhi. Dessen Konzept eines passiven Widerstands gegen die britischen Kolonialherren gibt der Artikel bemerkenswert präzise wieder, mag bei aller Sensibilität für das Spezifische der indischen Situation aber dennoch nicht davon absehen, auch den einen oder anderen Bogen vom fernen Ganges an die heimische Ruhr zu schlagen. Es liest Frank Riede.
Die Gandhi-Bewegung. Passiver Widerstand in Indien. Von Dr. A. H. Kober. Indien, die Schatzkammer Englands, ist lange der mächtige, schlummernde, lethargisch hindämmernde Koloss gewesen, als den die meisten Europäer ihn auch heute noch denken, wenn sie das Zauberwort aussprechen. Selbst die Realpolitiker können heute von außen her nicht klar überblicken, welche fundamentalen Änderungen sich in Indien vollzogen haben. Sicher ist nur, dass jetzt ein ganz neues Indien da ist, das Indien der Inder nämlich. Der Weltkrieg hat auch hier, wie in Afrika, in Russland, auf dem Balkan, einer lange schon subkutanen Entwicklung den letzten Stoß gegeben und angesichts aller dieser ungeheuren Volksbewegungen gerade begreifen wir ja, dass jener Krieg nur erst der Beginn einer Welttragödie ist. Englische Freunde, die vor 1914 sich lange in Indien aufgehalten hatten, erzählten mir, dass sie das Land jetzt nicht wiedererkennen. Sie fühlen sich nicht heimisch dort, und ein amerikanischer Beobachter sprach mir vom unterirdischen Feuer in Indien. Kein Zweifel, der Inder ist zum Leben erwacht. Die Einheit hat sich in einen Dualismus, englisch-indisch, gespalten. Die Erweckung des Inders ist der Enderfolg einer ungeheuren Arbeit. Suchen wir dafür einen Namen, dann heißt er Gandhi. Drei mächtige Strömungen durchziehen heute Indien. Es gibt eine Propaganda der Tat, die gewaltsam die Engländer und den Europäer überhaupt aus Asien vertreiben will. Eine asiatisch-europäische Synthese, eine Kooperation des Inders mit dem Engländer, befürwortet dagegen Rabindranath Tagore. Dazwischen wirkt Gandhi. Indien den Indern ist seine Parole. Aber nicht Kampf um eine Entscheidung, sondern Zusammenschluss, Erhaltung und Stärkung alles Indischen sind die Mittel, mit denen er sein Ziel erreichen will. Eine organische Lösung, die allein die Gewähr der Dauer in sich verbirgt, wird erstrebt. Gandhi ist der nationale Erzieher auf die nationale Zukunft hin. Als Agitator, als Tagespolitiker verkündet er den passiven Widerstand. In dieser Mahnung zum passiven Widerstand spricht sich die Erfahrung eines an Arbeit und Kampf reichen Menschenlebens aus. Mohandas Karamchand Gandhi, 1869 geboren als Sohn des Ministers des Vasallenstaates Porbandar, studiert in London Jura, wird Advokat in Bombay, wird dann in die indische Nationalbewegung hineingezogen und geht 1893 nach Südafrika, wo er bis 1914 unter den 150.000 Indern wirkt, die dort unter Polizeischikanen, Fronarbeit und Pöbelhass ein entsetzliches Leben führten. Die ganze Tätigkeit Gandhis in Afrika spielt sich legal ab. Er arbeitet mit den englischen Behörden und mit seinem indischen Roten Kreuz hat er den Engländern im Burenkriege Gefolgschaft geleistet, im Aufstand der eingeborenen Natals. 1908 schreibt Gandhi eine Broschüre gegen die afrikanischen Aktivisten. Er predigt darin die Zitat heroische Liebe, Zitat Ende. 1913 organisiert er den passiven Widerstand. Mit Tausenden von Landsleuten wandert er in das Gefängnis. Smuts und Harding befürworten die indischen Forderungen. 1914 werden alle Inder wieder in Freiheit gesetzt, erhalten freien Aufenthalt als freier Arbeiter in Natal. Im Weltkrieg stellt sich Gandhi auf die Seite Englands. Er bietet wieder seine Krankenträgerkolonne an. In einem Briefe von 1920 schreibt er, Zitat, »Liebe Freunde, kein Engländer hat mehr als ich mitgearbeitet am Empire. Viermal habe ich für England mein Leben aufs Spiel gesetzt. Bis 1919 habe ich aus aufrichtiger Überzeugung die Kooperation propagiert.« Zitat Ende. Indien gab 950.000 seiner Söhne in den Krieg, hatte man ihm doch als Siegespreis das Home Rule versprochen. Aber die Bill Rowlett nahm 1919 den treuen Indern alles, was sie an Rechten überhaupt gehabt hatten. Der Sturm in Indien brach los. Annie Besant, 1920 gestorben, Tilak, Gandhi wurden die großen nationalen Führer. Tilak der Kämpfer, Gandhi der Prediger. Die indischen Kongresse, die vereinzelten Aufstände, die Gemetzel, mit denen die Engländer sie beantworten, der ganze Wirrwarr zwischen Reformen und brutalen Strafmaßnahmen kann hier nicht berichtet werden, obwohl davon in Europa noch viel zu wenig bekannt ist und diese Parallele mit dem Ruhrverbrechen gerade für uns Deutsche sehr instruktiv wäre. Am 28. Juli 1920 verkündet Gandhi die Non-Cooperation. Die Trennung der nationalen Inder von den Engländern. Als taktische Grundsätze werden ausgegeben Aufgabe englischer Titel und Ämter, Streik der Gerichte, Ablehnung englischer Anleihen, Boykottierung der Gouvernementsschulen, Zurückweisung der Reformen, Ablehnung jeder Zivil- oder Militärstellung, Forderung des Home Rule. Gandhi selber schickt dem Vizekönig mit einem offenen Briefe seine Orden zurück und gibt damit das Signal zum Beginn der Bewegung, deren Umfang dank der vorzüglichen Organisation der englischen Presse wohl nie richtig bekannt werden wird. Tagore, der 1921 von seiner Europatournee zurückkommt, wendet sich gegen Gandhi. Das Volk nennt ihn seinen Heiligen. Aufstände flammen auf, Haufen englischer Stoffe werden öffentlich verbrannt. Die Mohammedaner stürmen die Schenken, Tausende drängen sich freiwillig in die Gefängnisse. Streiks werden als eine religiöse Kulthandlung ausgeübt. Beim Besuch des Kronprinzen wird der Boykott in Bombay zur Revolte. In Kalkutta, in Chauri Chaura, kämpfen fanatische Pilger mit der englischen Polizei. Die Engländer lavieren durch dieses Chaos als die Virtuosen der Wandlungsfähigkeit zwischen Brutalität und Loyalität. Am 10. März 1922 wird Gandhi verhaftet. Und nach einem Prozess, der ein Meisterstück englischer Höflichkeit und Formwahrung ist, zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Gandhi hat keine Verteidigungsrede gehalten, er hat sich schuldig bekannt. Sein Glaube und sein höchstes Gesetz sei die Ungewaltsamkeit, dagegen hätten die aufrührerischen Inder verstoßen und er sei der dafür Verantwortliche. Dasselbe Bekenntnis hatte Gandhi schon vorher in einer Flugschrift Mea Culpa abgelegt, hatte schmerzlich bekannt, Indien sei noch nicht reif für seine Lehre und hatte eine Menge treuer Anhänger damit von sich abgestoßen. Gandhis Lehre vom passiven Widerstand entspringt religiösen Motiven. Er entstammt der jainistischen Sekte, der das Ahimsa, die Ungewaltsamkeit, die heroische Liebe, höchste Pflicht ist. Gandhi lebt wie Franziskus. In Johannesburg gibt er seine Advokatenpraxis auf und zieht zu den Parias. Nach dem Vorbild Tolstois, mit dem er korrespondierte, gründete er eine Ackerkommune. Er bekennt sich zum Hinduismus mit allen seinen Einzelheiten, obwohl er das Christentum liebt. Selbst die hinduistische Verehrung der Kuh erkennt Gandhi an. Er sieht in ihr die große Allliebe, die Menschen und Tier einen soll. Die europäische Kultur nennt er satanisch. Ihr fürchterliches Idol ist ihm die Maschine. Das Gesetz der Liebe soll die Welt beherrschen. Es soll in Indien siegen. In Afrika schon hat Gandhi den Begriff Satyagraha geprägt, der genau mit Wahrheit halten übersetzt werden muss und von ihm selber als Kraft der Liebe erklärt wird. Aus diesem Grundsatz zieht Gandhi seine Maxime des passiven Widerstandes. Romain Rolland, der in Europe über Gandhi geschrieben hat, betont vor allem das Pazifistische in Gandhi und zitiert, Zitat, Jesus ist der Fürst des passiven Widerstandes, Zitat Ende. In der Tat kommt bei Gandhi das völlig passive Dulden überall stark zum Ausdruck. Seinen Kongressteilnehmern schrieb er genau vor, wann und wie lange sie Beifalls- oder Entrüstungsrufe auszustoßen hätten, und der predigt, Zitat, Non-Cooperation heißt sein Ich opfern, Zitat Ende. Strenge Sittengesetze und Verhaltungsmaßregeln beherrschen Gandhis Gläubige. Unermüdlich hat er gearbeitet an den Menschen. Dieser passive Widerstand ist höchste Ethik. Seine Verwirklichung kann nur das Ergebnis einer gewaltigen Nationalerziehung sein. Zitat, ich versuche, die Religion in die Politik zu bringen. Zitat Ende. Hier liegt für uns Deutsche das Entscheidende in Gandhis Erscheinung. Nationale Erziehung, Hinreifen auf eine bessere Zukunft, Wegwendung vom äußerlichen Schlagwort in unser eigenes Innere ist notwendig. Gandhis Kampf in Indien ist grundverschieden von unserem Ruheleiden, aber menschlich besteht ein Zusammenhang zwischen ihm und uns. Zitat, ein neuer Heroismus des Leidens ist in die Welt gekommen, ein Krieg des Geistes beginnt. Zitat Ende. Das kann an der Ruhr so gut geschrieben werden wie am Ganges. Den Sieg wähnt Gandhi sicher, wenn jeder Einzelne sein Dharma, seine natürlich religiöse Bestimmung zum Guten erfüllt. Damit spricht sich auch das Aktive aus, das in jedem passiven Widerstand wirksam werden kann, Selbstzucht, Kraft der Seele. Es ist eine schöne Fantasie, wenn Gandhi schreibt, Zitat, unser Kampf geht um die Freundschaft mit der ganzen Welt, die Ungewaltsamkeit ist unter die Menschen gekommen, sie wird bleiben. Sie ist die Verkünderin des Weltfriedens. Zitat Ende. Das ist eine schöne Fantasie. Auch Romain Rolland, der pazifistische Franzose, weiß das. Wir klammern uns nicht an Fantasie. Nehmen wir von Gandhi das wirklich Positive, das lebendig Wirkende, die Lehre zur nationalen Besinnung und Selbsterziehung.
There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses.
Es gibt aber auch eine Kraft, die sehr gut sichtbar ist, nämlich auf unserem Konto. Und wenn viele sie in kleinen Mengen dorthin schicken, Infos über www.aufdentaggenau.de, dann strotzt unser Podcast nur so vor Leben. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.